Herzlich willkommen bei der Neue Berater Folge 5. Heute reden wir über Geld, genauer darüber, was AI eigentlich kostet. Und zwar nicht in dem Sinne, in dem wir das in Folge 1 schon gemacht haben, also was passiert jetzt mit unseren Tagessätzen und wie können wir überhaupt noch Geld verdienen als Berater, sondern ganz konkret, was steht jetzt auf der Rechnung, wenn jemand AI im Unternehmen ernsthaft einsetzt. Und das ist jetzt ein Thema geworden, das war lange kein Thema, also alle, die vorher ChatGPT benutzt haben, irgendwie als Assistenten, kostenlos vielleicht sogar oder mit dem kleinsten Abo, der hatte das Gefühl, das ist eine Flatrate. Also man hat so viel das Ding denken lassen für einen, wie man wollte und das auch für allen möglichen Quatsch benutzt, für den es nicht da ist. Aber das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen seit einigen Monaten und das schneller, als die meisten Unternehmen ihre Budgets anpassen können. Und auch schneller, als wir das gewohnt sind. Das heißt, wir müssen uns plötzlich disziplinieren. Aber bevor wir jetzt zu tief einsteigen, schon im Intro, möchte ich erstmal dich begrüßen. Hi Jonas, und ich bin ganz gespannt, was dein Take heute auf das Thema ist.
Ja, hi Patrick, vielen Dank für das nette Intro. Es ist genauso, wie du sagst, also seit ein paar Monaten hat man tatsächlich das Gefühl, dass sich hier gerade ein bisschen was ändert an der ganzen Sache. Deswegen so zur Struktur der Folge heute, was wir machen werden. Wir werden erst über die Mechanik sprechen, also wie entstehen diese Kosten überhaupt für Tokens? Was sind überhaupt Tokens? Ja, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eben ein Fall, über den die ganze Branche oder generell einfach jeder, der AI benutzt, gerade diskutiert, ja. Und danach werden wir ein bisschen über die Unternehmensebene sprechen, so, und also inwiefern wird diese Kostenanpassungsebene oder welchen Impact hat diese Kostenanpassung auf Unternehmen, die AI schon benutzen, diese Enterprise Solutions. Und zum Schluss eben die Frage, die uns als Berater am meisten interessiert gerade, was machen wir mit dieser Kostenanpassung?
Ich möchte noch vorwegschicken, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, das ist jetzt nicht eine Folge gegen AI, in der wir sagen, das dicke Ende kommt noch und jetzt ist alles noch so billig und wir werden wie von so einem Drogendealer abhängig gemacht. Es ist eine Folge über Kostentransparenz und das fehlt jetzt gerade an ziemlich vielen Stellen. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, wie in einigen Unternehmen die Kosten für AI explodieren, weil offensichtlich nicht genug darüber nachgedacht und nicht genug darüber in den Unternehmen gesprochen wird.
Genau.
Und vielleicht auch nicht genug Safeguards eingebaut wurden, um dafür zu sorgen, dass eben die Leute nicht mit Fable eine Google-Suche machen. Ja, können wir eigentlich auch loslegen. Vielleicht gehen wir erstmal ins Erste, dass wir über die gleichen Sachen sprechen, denn die meisten Leute sagen immer so Token, das klingt immer klug, aber was ist denn eigentlich ein Token genau?
Ja, genau. Also das führt uns eben zu dieser ersten These, die wir haben, die eben sagt, dass wer diese Token-Mechanik eben nicht versteht, kann die AI-Kosten überhaupt nicht steuern. Also weder persönlich noch in seinem Unternehmen eben. So, und ich würde vorschlagen, Patrick, dass wir wirklich bei Null anfangen. Ja, also erstmal über Token sprechen. Was sind Token? Also im Grunde, Token ist eine Abrechnungseinheit. Ja, und diese Abrechnungseinheit heißt eben Token. Ein Token ist ein Textbaustein, der ist circa 4 Zeichen lang, so, und manche kurze Wörter sind ein einziges Token, ja, Auto zum Beispiel. Längere Wörter werden dementsprechend in mehrere Wörter zerlegt, so. Ist ein bisschen theoretisch jetzt, aber die brauchbarste Faustregel im Grunde für den Alltag lautet eben, dass circa 100 Token circa 75 englische Wörter sind, ja, oder vielleicht noch praktischer für den Zuhörer, weil wir alle in Seiten denken. Eine normale Textseite sind grob 600 bis 800 Token.
Okay, aber das ist in beide Richtungen, ne? Also das gilt jetzt nicht nur für den Output, das, was ich da rausbekomme, das ist ein Token, sondern auch, was ich reinschicke.
Das ist eine gute Frage und das führt uns zu einem weiteren grundlegenden Konzept, damit wir das korrekt definieren eben. Und zwar ist genau das unterschiedlich teuer. Was du eben reinschickst, also was du abschickst, wenn du in das Chatfenster schreibst, sind eben Input-Tokens. Und was hinterher von dem LLM-Modell zurückkommt, sind eben Output-Token. So, klar. Und du kannst dir vorstellen, dass Output-Token deutlich teurer sind. Ja, typischerweise 4 bis 6 Mal so teuer wie der Input. So.
Ja, gut, das ist ja auch klar. Wenn ich als Berater irgendwo hingehe und mich quatscht ein Mandant voll, dann kostet das so lange, wie ich da sitze. Wenn ich dem aber eine Antwort geben soll und wenn ich später wiederkomme, habe ich da ein paar Stunden dran gesessen. Das ist teurer.
Genau, ja richtig. Und hier ist die Mechanik ist die gleiche. Der Grund ist genauso simpel. Text erzeugen ist eben rechenintensiver, so ob es jetzt dein Gehirn ist oder das Gehirn des LLMs, als eben Text verarbeiten. So. Und das ist auch genau der Hebel, den die meisten hier übersehen. Wenn du eben Claude oder OpenAI oder whatever bittest, die eben statt 15 Seiten eine Seite zu schreiben, sparst du dir auf der teuren Seite der Rechnung.
Aber eine Sache, die mir auffällt, ist natürlich, wenn du schon mal, ich prompte viel auf Deutsch, ist einfach so, weil es mir leichter fällt, dass der dann in diesen grau hinterlegten Mitteilungen, was er so macht, das ist häufig auf Englisch. Fetching, irgendwas, keine Ahnung.
Ja.
Ja. Und ist das so, dass der das noch übersetzt oder ist das teurer auf Deutsch?
Auf Deutsch brauchst du grundsätzlich mehr Token für denselben Inhalt. So, die Tokenizer, und das ist auch genau der Grund, warum dir das aufgefallen ist, dass dieser graugelegte Bereich eben auf Englisch ist. Die sind eben, diese Tokenizer sind eben auf englischem Text trainiert. So. Ein Wort wie, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird eben nicht als ein Token erkannt, sondern in 4 oder 5 Stücke zerlegt. Ja? Praktisch heißt das, derselbe Sachverhalt kostet dich auf Deutsch etwa 20-30% mehr als auf Englisch. Wenn du jetzt nur einen einzelnen Prompt hast, ist es relativ egal. Bei einem Prompt mit tausenden Dokumenten wird daraus wirklich ein wirklicher Unterschied, ja.
Na gut, wir sehen das ja auch, wenn wir die Aufgabe bekommen, die leidige Aufgabe bekommen, ach, mach mal das Deck dann jetzt nicht auf Englisch, sondern wir wollen es auf Deutsch haben, weil das ein mittelständischer Kunde ist und der mag das nicht. Dann sitzt du da und versuchst irgendwie so coole kleine englische Wörter in die deutsche Monster-Wortsprache zu übersetzen und kommst dann hinten und vorne nicht aus und dann ist da plötzlich so eine Riesenübung draus geworden. Ja, ja, also das spielt da auch eine Rolle. Die deutsche Sprache ist einfach ein bisschen sperriger als die englische. Damit man mal so ein Gefühl bekommt, also wir reden jetzt so von Tokens und 4 Tokens in ein Wort und 600 bis 800, wie kann man ein Gefühl dafür bekommen, über wie viel Geld sprechen wir denn? Also was kostet das? Kostet ein Token oder was kosten 10 Token?
Ja, lass uns das schnell machen, weil das sind gute Zahlen, die du auch relativ schnell wieder vergisst, weil die extrem modellabhängig sind und die Modelle verändern sich momentan rasend schnell. Ja, nichtsdestotrotz, also der Stand jetzt ist von Mitte 2026 und folgend, das sind die Listenpreise eben pro Million Token. Jeweils der Input, ja, wir erinnern uns, der Input ist das, was ich reinschreibe und Output ist das, was zurückkommt. Zum Beispiel Claude Sonnet 5 liegt bei 3 und 15 Dollar, eben, ja, Input und Output. Claude Opus 4.8 bei 5 für den Input und 25 für den Output pro Million Token, wichtig. GPT 5.4 bei 2,50 Dollar und 15 Dollar und GPT 5.5 bei 5 Dollar Input und 30 Output. So, am unteren Ende, ja, dieser ganzen Tabelle wird es eben dramatisch günstiger. So, das ist so Gemini 2.0, ich glaube, Flash liegt bei 10 Cent Input und 40 Cent Output.
Also, das ist aber auch richtig dumm, das Ding, oder?
Weiß ich nicht, ob es dumm ist. Ich benutze es wirklich relativ wenig, aber definitiv ist es nicht so powerful wie zum Beispiel Opus 5. Ja, also so viel ist sicher. Mm. Also gerade bei dem letzten ist ein Faktor von über 100 zwischen dem teuersten und dem günstigeren Modell.
Wir haben ja gerade schon gesagt, wie viel ungefähr ein Token ist, damit ihr euch vorstellen könnt, was eine Million Token ungefähr ausmacht. Das sind so im Bereich 500 bis 2000 Buchseiten. Das heißt, wir reden hier von so einem richtigen Blauwal.
Ja.
Wenn ihr mal so ein Buch vor der Brust hattet, wo ihr sagt, boah, 1000 Seiten irgendwie, die Säulen der Erde, keine Ahnung, sowas in der Art. Da seid ihr in dem Bereich.
Du beziehst dich jetzt auf Bücher. Das ist halt wichtig, wenn du freie Prompts eben schreibst. Aber denk mal bitte an den Fall, gerade für Programmierer, die Cloud- oder AI-Modelle eben zum Code-Review benutzen. Ja, also dann kommst du mal ganz schnell an diese Anzahl, an die Token-Input-Anzahl.
Was heißt das jetzt für unsere typischen Beratungsaufgaben, wenn wir jetzt wissen, dass theoretisch 1000 Seiten da rausgespuckt werden für 10 Euro.
Lass uns doch mal weiter dein oder das Beispiel mit den Dokumenten nehmen und lass uns exemplarisch einfach mal einen Fall aufführen für ein Dokument mit 50 Seiten. So, das sind dann grob 30.000 bis 40.000 Token-Inputs. Wenn du das also einmal, genau, wenn du das allerdings nur einmal analysieren lässt und eine zweiseitige Zusammenfassung bekommst, kostet dich das bei einem Premium-Modell, Opus 4.8, Opus 5, vielleicht 15 bis 20 Cent. Das klingt erstmal nach nichts, so extrem effizient und relativ günstig. Das Problem hier wird eben an drei anderen Stellen entstehen. Erstens, der Kontext wird eben bei jedem Folgeprompt wieder mitgeschickt. So, das ist wichtig, so das zu verstehen. Ja? Der Kontext und das genau der Output von dem vorherigen Input wird bei jedem Folgeprompt wieder mitgeschickt. Bei einer längeren Analyse-Session mit zum Beispiel 20 Rückfragen bezahlst du diese 40.000 Tokens eben 20 Mal. So. Der zweite Punkt sind im Grunde die Agention-Systeme, über die wir auch schon in den vorherigen Folgen gesprochen haben. Gerade wenn du einen Agent-Loop benutzt, ist jeder Schritt im Loop sozusagen ein eigener Call mit eigenem Kontext. So, das erzeugt auch nochmal zusätzlichen Output. Drittens sind eben gerade diese Reasoning-Modelle, also Modelle, die intern denken, bevor sie eben antworten. Und dieses Denken sind eben auch Output-Tokens, die du bezahlst, auch wenn du sie im Grunde nie zu sehen bekommst.
Vielleicht versteht man dann, dass dieses Loopen und dass dieses immer wieder Neudenken, dass das dann jedes Mal wieder Geld kostet und dass das je größer das Modell ist, dass es dann auch teurer wird. Genau. Das hat man vielleicht ganz gut gesehen am Fall von Fable 5. Auch, ich glaube, das hieß vorher Mythos 5, aber das durften sie dann irgendwie nicht benutzen und dann haben sie es einfach Fable 5 getauft und veröffentlicht. Anthropic hat das ja veröffentlicht und das war zunächst auch für so, sagen wir mal, die normalen User zugänglich für eine Zeit lang kostenlos und jetzt zahlt man das wirklich extra. Also zahlst für, wenn du Fable 5 nutzen willst, zahlst du das außerhalb deines Abos. Und dann ist aber auch ganz Interessantes passiert, das haben einige vielleicht mitbekommen oder die meisten. Vielleicht könntest du auch nochmal erklären, warum ist denn aus deiner Sicht dieses Fable 5 warum ist das so nach hinten losgegangen plötzlich?
Also Anthropic hat im Grunde im Sommer 2026 eben Fable 5 veröffentlicht und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, ein sehr starkes Modell. Und es gab eben sofort massive Kritik an dem Verbrauch, ja? Also Tokenverbrauch. Bleeping Computer hat das getestet und die kamen eben zu dem Ergebnis, dass das Tagesbudget eines 100 Dollar Cloud Max Abos in unter 9 Minuten aufgebraucht war. Ja, das ist ungefähr doppelt so schnell wie beim Vorgängermodell Opus 4.8. So,
das ist schon nicht schlecht.
Ja, also es gab auch Leute, die berichtet haben, dass eine Sitzung zum Beispiel von 1,3 Millionen Token in weniger als 7 Minuten verbrannt wurden. Ja, umgerechnet rund 160 Dollar pro Stunde. So, das muss man sich einfach mal vorstellen.
160 Dollar die Stunde, das ist schon so in einem Bereich, wo man sagen könnte, kann ich eigentlich auch wieder einen Menschen für einstellen. Passt ganz gut. Also dafür kriegt man in einigen Beratungen einen Junior-Berater zur Seite gestellt. Ja. Ist doch, jetzt in letzter Zeit sieht man ja auch immer wieder so Artikel, eher so Fun und Clickbaiting, glaube ich. Aber trotzdem, dass man eben sieht, dass die teuersten Modelle mittlerweile so teuer sind, dass man dazu übergegangen ist, doch wieder Junior-Entwickler und so einzustellen. Ich fand das ganz lustig, weil dann so Leute sagen, ja, da sieht man den Clown-Circle, der ist jetzt, der Clown-Cycle ist jetzt irgendwie komplett, jetzt sind wir wieder am Anfang.
Ja.
Ich habe das irgendwie ganz anders gesehen. Ich habe zuerst gedacht so, naja, ist das nicht eher so, dass du jetzt an einem Punkt angelangt bist, wo die AI nicht mehr diese stumpfen Sachen macht, sondern wo die schon zu gut geworden ist und man die jetzt bereits schon für bessere Sachen benutzt, die halt auch teurer sind und die wurde quasi promoted ein oder zweimal und untenrum werden jetzt wieder Leute eingestellt, um der AI zuzuarbeiten. So sehe ich das eher. Das ist also fast ein bisschen dystopischer. Nicht vom wegen, ja, lohnt sich alles gar nicht, wir können wieder zurück zu dem geben, was wir vorher gemacht haben.
Ja, oder vielleicht versuchen, ein bisschen anders die ganze Sache anzugehen. Also anstelle irgendwie immer das neueste Modell für die simpelsten Aufgaben zu benutzen, dann vielleicht doch wieder zu einem Modell zurückgehen, das wir von einem Jahr benutzt haben oder von einem Dreivierteljahr, sodass das halt viel nachhaltiger und extrem ökonomischer ist. So. Und das ist halt, was du gerade gesagt hast, ist halt auch ein Detail, das ist sehr interessant. Allein der Systemprompt von Fable umfasst mehrere 10.000 Token. So, wir haben gerade gelernt, alles klar, 10.000 Token. Hier ist aber wichtig, die werden bei jeder Sitzung mitgezählt. Also bevor du ein einziges Wort geschrieben hast, ja. Dazu kommt eben zum Beispiel, dass das Fable im Abo-Modell doppelt gegen die Nutzungsgrenzen zählt, also im Vergleich zu Opus, ja. Dazu noch, ja. Ganz wichtig, dass im Juli 2026 Anthropic zum Beispiel auf Usage-Credits umgestellt hat. Also $10 pro Million Input-Tokens, 50 pro Million Output. Das liegt deutlich über den regulären API-Listenpreisen.
Das ist wichtig, das ist jetzt nicht ein Anthropic-Problem, das ist ein Muster in der ganzen Branche. Also alle
absolut. Ganz
größeren
wichtig,
bewegen ja. sich jetzt in diese Richtung. Ne? Also weg von diesen großzügigen Flatrates hin zu verbrauchsbasierter Abrechnung. Was das zeigt, ist, dass eigentlich Fable 5, ich meine, ich habe es ein bisschen genutzt, das war schon gut, aber habe ich jetzt wirklich bei den Sachen, die ich gemacht habe, gemerkt, dass es so viel besser ist als das nächst schlechtere Modell, was viel billiger ist? Nee. Also ich finde, der abnehmende Grenznutzen war dann schon spürbar im Vergleich zu den Kosten, weißt du? Und ich finde, das wurde so gar nicht so krass diskutiert, also dass man
nee,
so sieht.
Erklär mal, geh da mal rein.
Naja, ich finde, also nehmen wir mal an, du hast zwei Motorräder und du willst möglichst schnell fahren. Und das eine fährt halt so 270 und das andere fährt 290. Verbraucht aber dreimal so viel Sprit.
Ja.
Ja. Wie viel schneller bist du am Ziel? Und traust du dich überhaupt so schnell zu fahren? Und kannst du denn überhaupt irgendwo ausfahren für die Sachen, die du fährst, für deine Strecken? Das sind alles so Fragen, die sich dann stellen. Und ich glaube, in meinem Fall, erstens habe ich es wahrscheinlich nicht so im vollen Umfang so nutzen können und überhaupt nicht verstanden, wie gut das ist. Aber für mein Gefühl war das so in den normalen Aufgaben, das ist ja alles sehr textbasiert, was ich mache, war da kaum ein qualitativer Mehrwert irgendwie zu erkennen. Also es war nicht tausendmal besser als das, was ich eigentlich, also nicht so gut, wie ich es erwartet hätte dafür, dass es so teuer ist, weißt du?
Ja, jetzt zum Beispiel 2 Wochen später haben sie, oder 3 Wochen später wurde ja auch Opus 5 released. So,
ja, super ist das.
Ja, das ist super, funktioniert wunderbar, gerade für Code Review zum Beispiel. Also ich sehe da kaum einen Unterschied zu Fable, definitiv.
Ja, es ist sehr teuer, diese großen Modelle zu benutzen. Und wenn das Ding erstmal losgelaufen ist und man dann schlecht gepromptet hat, dann ist man auch überrascht, wie schnell der auch mit wahnsinniger Lust einem da die Tokens verballert. Also ist ja nicht so, als wenn er dann irgendwie sich zurückhält, sondern
dann noch weitergeht.
Alles klar, hier habe ich mal 500 Vorschläge und ich habe dir das auch noch weiter ausgearbeitet. Im Zweifel fragt er nicht nochmal zwischen. Und dann sieht man ein Output, was über das, was man eigentlich wollte, hinausgeht. Oder man hat vergessen, ach, das Modell runterzustellen oder ist zu faul dafür. Passiert ja auch.
Ja.
Ich stelle mir so ein bisschen so vor, jetzt privat, um mal bei dem Autobeispiel zu sein, wenn du mit einem Auto fährst, da gibst du vielleicht nicht immer Vollgas und trittst den durch und sorgst dafür, dass du irgendwie in den oberen Gängen fährst oder im oberen Bereich, sondern fährst vielleicht ein bisschen spritsparender. Das machen zumindest viele privat. Aber wenn sie dann eine Tankkarte von der Arbeit haben oder mit dem Firmenwagen fahren, machen sie das nicht, weil es ja egal ist, zahlt jemand anders.
Genau.
Ich glaube, dass viele Mitarbeiter da relativ lax mit damit umgehen, welches Modell sie jetzt benutzen. Also für die Arbeit würde ich immer denken, warum soll ich denn jetzt hier so Schlechteres benutzen?
Ja, genau,
nämlich doch das größte Modell, was mir zur Verfügung steht. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Gefahr auch für Unternehmen, dass die Kosten sehr schnell aus dem Ruder laufen können.
Da geht es ja eher um AI-Adoption, oder? Also gerade in Unternehmen müssen die Mitarbeiter einfach drauf trainiert werden und die müssen Trainings erhalten, in dem klar wird, dass auch wenn du ein älteres Modell für simple Aufgaben verwendest, kein schlechteres Ergebnis bekommst, als würdest du jetzt Fable 5 oder Opus 5 dafür verwenden. So, das ist halt, dieses Bewusstsein muss geschaffen werden. Das geht halt wirklich nur darin, dass du aktives AI-Adoption eben in deinem Unternehmen betreibst. Denn ich bin mir sicher, wenn du die Leute fragst, warum sie die neuen Modelle verwenden, das hast du ja gerade auch schon gesagt, das liegt daran, dass die User glauben, dass der Output besser wird. So, der wird für simple Aufgaben nicht besser. So, das kann ich dir wirklich sagen. Der wird nicht besser und der dauert sogar noch länger und ist teurer. So, und dieses Bewusstsein muss geschaffen werden. Ja, also der Mitarbeiter in den Unternehmen muss sich dessen klar sein. Das ist aber definitiv Aufgabe der Unternehmen, diese AI-Adoption voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, so die große Challenge unserer Zeit.
Weißt du, was krass ist? Ich habe mal mit einem gesprochen, der hat in einer Beratungsfirma, einer kleineren, gearbeitet. Die haben Leaderboards, ne? Da, wo quasi jeden Monat die Liste steht, wer hat am meisten Token verbraucht.
Ja.
Und das ist nicht negativ, das ist dann
positiv.
Toll.
Ja, das ist nicht so klug, glaube ich.
Positiv konnotiert, dann bist du der AI-Master, wenn du da irgendwie 200 Millionen Token verballert hast.
Ja, von einem halben Jahr vielleicht, so für 3 oder 4 Wochen war das vielleicht sinnvoll, so, und aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich würde eher sagen, wer arbeitet hier am effizientesten und wer arbeitet hier am nachhaltigsten, ja? Wer switcht zwischen den Modellen und hat verschiedene Agenten, vielleicht mit verschiedenen Modellen gebaut, so, du hast ja auch immer den automatischen Modus, den machen ja auch viele bewusst aus, ja, so dass das LLM entscheidet, welches Modell für die Aufgabe verwendet werden soll.
Den haben Leute ausgeschaltet, meinst du?
Ja, sehr, sehr sicher sogar.
Es ist interessant, dass es dann so eine komischen Auswüchse gibt, dann wird dann plötzlich abgefeiert, dass einer irgendwie ein paar hundert Millionen Tokens verballert in einem Monat.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch, du bist ein Geldverschwender und außerdem bist du ein Umweltverschmutzer.
Ja, richtig.
Was haben die da alles gemacht mit? Naja, das war ein kurzer Exkurs. Also offensichtlich wird dieses Leaderboard jetzt nicht mehr so geführt. Vielleicht gibt es immer noch Boards, aber die sind wahrscheinlich negativ. Weil am Ende wirst du ja an deinem Output gemessen. Und wenn du das Dreifache verbrauchst wie deine Kollegen, aber trotzdem nicht irgendwie merklich der High-Performer bist, ist vielleicht auch nicht so toll. Also wenn man sich anguckt, was Unternehmen so berichten, die AI-Kosten heutzutage sie anschauen, ist das, dass die meisten Unternehmen sagen, dass sie weit überschritten sind. Also, dass die AI-Kosten, das Budget, was sie eingeplant haben, weit überschritten sind. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern deutlich. Also, der Verbrauch ist seit Januar 2025 ist der Tokenverbrauch innerhalb von 1,5 Jahren um etwa das 13-fache gestiegen. Und das ist schon erheblich. Und damit konnte man jetzt, glaube ich, auch nicht rechnen als Unternehmen. Genau. Weswegen da die Budgets halt irgendwie massiv überschritten wurden.
Dazu kommt eben auch noch ein Punkt, der oft übersehen wird, den wir aber auch schon vorher erwähnt haben. So, und da geht es darum, um diesen Wechsel von der Flatrate zur verbrauchsbasierten Bepreisung. Ja, und der hat diese realen Kosten erst überhaupt sichtbar gemacht. Ja, vorher waren sie eben subventioniert, so die Anbieter haben eben Marktanteile gekauft und jetzt, wo die Nutzung breit ist oder extrem nachgefragt wird, wird eben nachjustiert. Ist auch, also ich meine, betriebswirtschaftlich ja völlig nachvollziehbar, ja, aber es trifft eben genau in diesem Augenblick die Budgets, die auf den alten Zahlen basieren.
Ja, das ist aber auch genau der Punkt, wo wir dann abhängig gemacht wurden, ne? Also weil dieser Preiskampf, dieser enorme, das ist ja nichts, was wir nicht kennen. Also jeder, der mal ein bisschen Wirtschaft studiert hat, der weiß ganz genau, es gibt verschiedene Methoden, um in so einen Markt einzutreten und es hat sich ein neuer Markt ergeben und da gibt es dann 5, 6 oder noch mehr Unternehmen, die da massiv miteinander konkurrieren. Dann können sie das über Qualität machen, die können es aber auch über Preis machen oder machen es über beides und das ist ein Wettlauf, erstmal technisch, wer ist der Beste? Und zweitens ist es dann aber auch ein Preiskampf. Also wer kann hier am günstigsten anbieten? Und wir sehen, dass die Firmen ganz massiv Geld ausgegeben haben, um Marktanteile zu bekommen. Das heißt, für jeden Dollar, der eingenommen wird, werden irgendwie $2 ausgegeben. Hat, glaube ich, Sam Altman neulich erzählt. Also die verbrennen Geld. Und jetzt wird das über irgendwelche IPOs, wird es jetzt versucht, hier noch reinzuholen. Aber irgendwann ist das auch vorbei. Und der Kapitalmarkt und der Aktienmarkt ist dann doch, auch wenn der schon sehr mit Illusionen arbeitet und mit Hoffnung, wenn das Unternehmen nicht irgendwann dann anfängt, Geld zu verdienen, wird es dann, glaube ich, auch schwierig. Deswegen werden auch die Preise dann erhöht. Und dann zeigt sich, wer ist wie abhängig. Wer hat Haus gehalten, wer hat geaßt mit Tokens oder hat er einfach nur wie eine Flatrate das probiert? Und dann ist die nächste Phase oder die nächste Frage ist es, wie haben wir das eigentlich, wie stark ist es in unsere Workflows implementiert und wie sehr sind wir darauf angewiesen, das jetzt auch zu nutzen?
Ja, oder eher gesagt, wer hat die AI-Adoption oder die AI-Transformation wirklich, wirklich effizient umgesetzt? Ja, also wenn du immer eine Flatrate hast und die Leute in dieser Zeit, die eben genau jetzt gerade ist, so, wir gehen, glaube ich, gerade ins letzte Drittel, wenn du die Zeit nutzt und diese AI-Adoption eben schaffst, alles klar, dann kannst du auch auf verbrauchsbasierten Bepreisung eben umstellen und wenn nicht, dann hast du die Zeit halt, ich will nicht sagen vergeudet, aber eben nicht effizient genutzt.
Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, hast du das so clever eingebaut, dass du nicht von einer Plattform im Speziellen abhängig bist, weil das ist ja auch gut möglich, dass dann die eine Plattform sagt, so, wir erhöhen jetzt die Preise und wir laufen jetzt so und nicht, dass nicht alle das gleiche Modell haben und du dann theoretisch wechseln wolltest, aber das geht nicht, weil du dich so stark mit einer Plattform verwoben hast.
Ja gut, aber es ist ja, aber Patrick, das ist ja Marktlogik, ja, und das ist auch im Grunde genau der Kern. Also ich würde das gar nicht jetzt irgendwie als bösen Plan beschreiben, sondern eher als wirksame Marktlogik. So, wenn du dir andere Softwareunternehmen oder andere Softwareanbieter anguckst, die machen das seit Jahrzehnten so. Ja, das ist der einzige Unterschied hier ist, und was AI daran besonders macht, ist eben die Geschwindigkeit und eben die Tiefe der Einbettung der Prozesse, ja, in dem Usage dieser Software. Wenn deine Analysten 6 Monate lang mit einem bestimmten Setup oder Software arbeiten, ist der Wechsel auf einen Anbieter, auf einen anderen Anbieter, nicht nur ja, eben eine Vertragsfrage, es ist eben eine Umschulung, das kennen wir alle, irgendwie eine Prozessanpassung und ein Qualitätsrisiko in laufenden Projekten, das also für jedes Unternehmen, das ich kenne, erstmal Red Flag ist. Ja. Nee, warte mal, wir können das jetzt gerade nicht machen.
Ja, ich meine, sonst würde es ja auch nicht so viel Legacy geben im Unternehmen. Also alle
so möglichen
Software, wo du denkst, die alte Scheiß, den könnt ihr doch langsam mal abstellen. Nee, können wir nicht.
Ja,
das ist nicht. Das ist zu viel Angst davor, was anderes zu probieren. Eine Sache, die habe ich gerade schon angesprochen, das ist das sogenannte Token-Maxing. Ein neues Wort wird man wahrscheinlich im Duden nicht so schnell finden, aber macht die Runde. Und zwar ist das so das organisationale Verhalten, dass man einfach reflexhaft das leistungsfähigste und teuerste Modell für jede Aufgabe nutzt.
Ja.
Also es gibt kein Governance, es gibt keine Kostentransparenz. Und interessant ist, dass 43% der Organisationen überhaupt eine Governance-Richtlinie haben, die das bestimmt, was man machen kann und mit welchem Modell man beispielsweise arbeiten kann.
Ja.
Und bei so Agentensystemen sind sogar nur 21%, die wirklich, also der Unternehmen, die von einer reifen Governance sprechen können. Wobei ich das auch in Frage stellen würde, weil ich meine, eine Governance aufzubauen zu einem Produkt, was gerade erst neu ist, das ist schon schwierig.
Genau, richtig. Das ist, glaube ich, auch eine sehr schwierig gerade irgendwie Agentic AI in einem Unternehmen zu implementieren, das generell noch gar keine Governance oder AI-Governance hat. Ja, also das muss erstmal von Grund auf gebaut werden und dann kann man sich über die Lösung unterhalten. Aber Patrick, davon abgesehen gibt es, glaube ich, auch noch Kosten, die überhaupt nicht erstmal gar nichts mit dem Token an sich zu tun haben, ja, oder dem Billing.
Ja.
So, und zwar gibt es ja auch noch genug Initiativen wie Trainings oder Datenpipeline-Arbeit, die nötig ist, damit diese AI-Outputs überhaupt erstmal verlässlich werden, ja.
Ich glaube, das ist sogar das Teurere. Also,
oder?
Es gibt Unternehmen, es gibt Beratungen, die machen nichts anderes, Jahren, Jahrzehnten zu gucken, dass man den Datenfuß irgendwie einheitlich bekommt. Und das ist immer noch nicht abgeschlossen.
Nee, das ist nicht abgeschlossen. Diese ganze Governance- und Compliance-Infrastruktur musst du auch erstmal aufsetzen. Gerade du hast ja extrem viel Erfahrung mit Compliance. Dazu noch das Change-Management und diese AI-Adoption eben für Teams. Das Unternehmen dazu zu bringen und die Teams dazu zu bringen, dass sich ihre Arbeitsabläufe verändern, ja. Dazu kommt dann noch, wir wollen gar nicht über redundante Abos sprechen, ja, weil verschiedene Abteilungen ohne zentrale Beschaffung ihre eigenen AI-Tools kaufen, so, das heißt jetzt in den großen Enterprise-Unternehmen vielleicht nicht, aber in den kleinen mit Sicherheit, ja.
Also ich kann dir nur sagen, also Schatten-IT ist überall immer schon ein Problem gewesen. Ich glaube, im AI-Bereich ist das wahnsinnig hoch. Also das beste Beispiel war eigentlich mal, dass ich ein Problem hatte, ich sage nicht wo, aber ich hatte dann eben so einen IT-Techniker, der hat auf meinen Bildschirm geguckt und ich habe dann auch auf seinen geguckt, wie der dann irgendwie sein Bildschirm geteilt und dann sah ich, er hat die hauseigene AI offen gehabt, aber er hatte auch einfach, ich habe das ja gesehen, irgendwie in seinem Reiter oben und auch eine Fremd-AI. Ja. Die er wahrscheinlich dann benutzt hat, weil die hauseigene nicht so geil war. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Ich glaube, die Dunkelziffer ist da extrem hoch. Da kann ganz viel auch rausgehen aus dem Unternehmen, was man nicht kontrollieren kann. Und das große Problem ist ja, in Deutschland zumindest und in Europa wahrscheinlich auch in anderen Unternehmen, die hier ansässig sind, dass man vor allen Dingen schauen muss, was wird dort in die AI reingegeben. Und ist das dann GDPR-compliant beispielsweise. Oder verrät dort jemand vielleicht auch Firmengeheimnisse? Das sind auch so Dinge, die kann ich ja nicht kontrollieren, wenn da jemand mit einem vollkommen fremden AI-Tool arbeitet und ich da keine Hand drauf habe. Und ja, du hast recht, das sind eben auch die Dinge, die sind eben nicht sichtbar. Auf der Ertragsseite mal, also jetzt mal abgesehen von der Rechnung. Es gibt so eine MIT-Studie von 2025, die heißt die Gen AI Divide. und die basiert eben auf so 50 Interviews von 150 Führungskräften. Und der Kernbefund davon war, dass 95% der Pilotprojekte keine messbaren Effekte auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben.
Pilotprojekte mit AI, meinst du?
Genau. Ja, ja, klar. Ja. Also es ist the Gen AI Divide. Also das geht alles um AI. So, okay. Also 95% der Pilotprojekte, die mit AI gefahren werden, liefern keine messbaren Effekte auf Gewinn- und Verlustrechnung. 30 bis 40 Millionen Milliarden Dollar werden investiert und es gibt kaum finanziellen Rückfluss. Und das ist das, was ich vorhin auch schon meinte. Ich glaube, wir haben viel zu sehr bei diesen ganzen Wettbewerbstabellen. Wer benutzt die meisten Tokens? Ja, vielleicht hätte man daneben schreiben müssen. Und wer hat das meiste Geld eingenommen für die Bude?
Ja.
Weil am Ende geht es um Geld verdienen und nicht darum, dass man irgendwie die Polarkappen zum Schmelzen bringt mit GPU aus Vollauslastung.
Ja, richtig, ja. Nichtsdestotrotz, Patrick, sollte man die Zahl, glaube ich, auch relativ fair einordnen. Ja, also sonst wird sie halt zu oft dramatisch zitiert. Es geht hier in dem Fall oder in der Studie eben um Pilotprojekte, nicht um jede AI-Nutzung. So, und die Studie erklärt eben auch, woran es liegt. Ja, und sie sagen halt, dass die meisten Tools nicht dazu lernen, sie passen sich nicht an dem Kontext an und verbessern sich nicht über Zeit. So, aber die Richtung stimmt schon. So, es wurde halt eben wirklich sehr viel Geld ausgegeben für sehr wenig belegbaren Ertrag. Nichtsdestotrotz, die Studie ist aus 2025. So, dürfen nicht vergessen, dass der große AI-Boom oder die großen Modelle erst seit Anfang 2026 im Grunde auf dem Markt sind. Ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es wurde viel Geld ausgegeben für wenig belegbaren Ertrag und deshalb wird auch erwartet, dass eben 25 der geplanten 2026er AI-Ausgaben ins Jahr 2027 verschoben werden. Einfach.
Du meinst also, dass man sich jetzt ein bisschen zurückhält und dass nächstes Jahr dann eher mehr ausgegeben wird?
Ja.
Ah, okay. Ja, gut, das ist halt auch jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt für Leute, die sich gut auskennen mit der Thematik, die sagen, hey, ich kann AI-Governance, könnte ich mich drum kümmern für euch. Denn das ist jetzt eine neue neues Beraterfeld und ein neues Beratungsfeld, nämlich alles rund um AI-Governance, würde ich das jetzt mal nennen, wie Prozesse aufzusetzen, die eben Kosten sparen. Mhm. Und das betrifft uns ja jetzt schon beruflich. Also das Erste ist so eine Chance, was ich jetzt so sehe, das ist also ein klassisches Beratungsproblem, die Unternehmen haben Kosten, die sie nicht verstehen, keine Transparenz darüber, keine Governance und ich habe keinen Steuerungsmechanismus. Also das sind alles Dinge, wo man sagt, wunderbar, herzlich willkommen, lieber Berater, hilf mir mal. Und dann gibt es, eigentlich ist der Einstiegsmoment auch ganz klar, der Finanzchef sieht dann eine Rechnung für irgendwas, Anthropic, was ist das, warum ist das so viel, wo ist der Wert dafür, was ist da für eine Wertschöpfung für erfolgt? Und man sollte jetzt schon erklären können, woher das kommt, die Kosten und wie das gesteuert wurde und was eigentlich dabei rausgekommen ist. Und das ist so die Zukunftsmusik. Das passiert, glaube ich, gerade in vielen Häusern und Berater, die sich auf dieses Feld jetzt spezialisieren oder auch andere Leute, die sich auskennen, die sehen ja auch gerade, dass die Jobs überall hochkommen. Also wenn du bei LinkedIn mal Jobs eingibst und AI-Governance eingibst, super viel Zeug ist da gerade live und viele Leute suchen händeringend nach Menschen, die ihnen die Welt erklären.
Ja, brauchst du ja auch. Das sind ja alles reelle Probleme, die wir gerade ansprechen. Und konkret können wir das, denke ich, auf drei Bausteine im Grunde runterbrechen. Ja, der erste ist eben die Kostentransparenz. Darüber hast du ja gerade schon, das hast du ja gerade schon angesprochen. Wer verbraucht eigentlich wie viel und wofür? Ja, also in dem Fall, glaube ich, ist besonders wichtig, diese ganzen Informationen aufgeschlüsselt eben nach Team, Abteilung und eben den Anwendungsfall zu haben. Ja. Klingt extrem banal, fehlt aber fast überall. Also keiner weiß wirklich, was und wofür verbraucht wird, von wem. Ja. Der zweite Baustein, würde ich sagen, ist dieses Modellrouting. Das hast du vorhin schon mal angesprochen, Patrick. Also im Grunde eine Entscheidungslogik, welche Aufgabe an welches Modell geht. Das ist eben genau der Baustein mit dem größten unmittelbaren Einspareffekt, denke ich, in vielen Fällen eben zwischen 30% und 60%, ohne dass die Qualität darunter leidet. So, relativ einfach.
Ja, und der dritte Baustein, Budget Guardrails. Also es sind im Prinzip Leitplanken für die Budgets, die ich so habe und wo ich sage, es gibt jetzt eine harte Obergrenze in jedem Team und für jeden Anwendungsfall. Und deswegen muss man gucken, damit nicht jeder Praktikant irgendwie das Premium-Modell benutzt. Also stell mal vor, was das kostet. Vor allen Dingen, es führt auch das ein bisschen ad absurdum, was er da machen soll. Der soll ja lernen, wie es da läuft und nicht, was die AI dazu sagt. Ne? Mhm. Und man musste regelmäßig, sollte man Reviews machen, also mal sich anschauen, was, wie nutzen die Leute eigentlich AI. Das geht jetzt noch nicht mal, also wir sind noch am Anfang, ne, also Neuland, ne? In so Merkel-Sprech. Das heißt also, jetzt geht es nicht darum, Leute zu bestrafen, sondern denen vielleicht dann mal zu sagen, ey, pass mal auf, könntest du das nicht das nächste Mal deine 7 Sachen zusammen denken und das nicht in 15 Prompts machen, sondern dir vorher überlegen, was du prompten willst. Mhm. Also das läppert sich, ne? Und ja, diese klassische Kostenstellenlogik, die muss man vielleicht doch wieder ein bisschen mehr anwenden. Es ist eben kein Spielplatz, es ist nicht umsonst, es ist nicht kostenloses,
genau,
Nachfragen, ne?
Ja, genau. Es ist kein Spielplatz. Ja, sehr gut gesagt. Patrick, hör mal, und könntest du vielleicht auch noch mal über die zweite Seite sprechen? So, das ist, glaube ich, die unbequemere, oder? Da geht es nämlich nicht um den Kunden oder den Mandanten, sondern eben, ja, um uns selbst als Berater.
Ja, ja, klar. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben unseren Stundensatz und im Hintergrund laufen irgendwelche AIs, das hat vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren noch gut geklappt, aber mittlerweile haben wir agentische Systeme und Setups, die kosten Geld, die kosten richtig Geld. Und das ist ein Posten und den müssen wir irgendwie benennen.
Ich denke, Patrick, das verbindet sich auch mit dem, worüber wir schon in der ersten Folge, ja, gesprochen haben. Damals ging es uns darum, dass eben die AI die abrechenbaren Stunden senkt. So, und jetzt kommt die andere Seite dazu. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Sie führt gleichzeitig eben diese variable Kostenposition ein. Und die gab es vorher nicht. Ja, und das ist eben die Preisstruktur der Beratung an sich wird sich verändern. Also von zwei Seiten gleichzeitig sozusagen. Du hast zum einen weniger Stunden auf der Erlösseite und hast auf der anderen Seite eben diese neuen variablen Kosten auf der Aufwandseite.
Wir sind ja beide noch nicht am Ende unserer Karriere angelangt und man überlegt sich so, wenn man jetzt mit der AI arbeitet, man muss einen Case entwickeln und das ist jetzt schon ein bisschen anders. Du kannst jetzt nicht sagen, ah, guck mal, mit meinem Case kannst du so viele Stunden, sondern das ist alles immer mit AI gedacht. Mhm. Und so ein Case ist oft sehr unattraktiv. Und du sagst, ja, ich kann mit folgendem Agentic Model kann ich jetzt, was denn? Was sparen wir jetzt? Beraterstunden? Mhm. Will das irgendeiner hören, der seit 20 Jahren irgendwie Partner bei einer Big Four oder bei einem größeren Unternehmen ist? Nee. Das heißt, ich hab weniger Stunden, die ich abrechnen kann. Das ist erstmal Kacke. Mhm. Dann bist du auf der anderen Seite und sagst, naja, wir können in der Zeit aber andere Sachen machen, weil wir ja nur noch eine Stunde arbeiten statt 8. Dann kannst du theoretisch ja 7 weitere Projekte machen.
Genau.
Naja, dann denkt derjenige aber nach, wie soll ich die herkriegen? Wo sollen die herkommen? Die wachsen ja nicht wie, also plötzlich kommen ja nicht 8-mal so viele Projekte und die gewinne ich auch nicht alle. Und das ist nämlich so ein bisschen das Problem, wo man sich jetzt wirklich mit auseinandersetzen muss in der Beratung. Nämlich, klar, Marge ist besser, ohne Frage, es ist viel schneller, eine AI bestimmte Sachen machen zu lassen und auch dann billiger. Mhm. Aber das ist dann auch blöd, weil ich kann ja nicht 5 Stunden abrechnen, sondern vielleicht nur eine halbe.
Ja, vielleicht müssen sich die Honorarmodelle einfach ändern.
Das müssen sie wohl und das machen ja auch schon einige. Also McKinsey erwirtschaftet so, weiß ich nicht, ein Viertel oder noch mehr wahrscheinlich mittlerweile der globalen Umsätze über ergebnisbasierte Bepreisung. Also nicht mehr Time and Material, sondern das ist ja auch mein Impact, Take, was ich einfach sage. Ja, der Abschlussbericht bis 100 Seiten kostet 50.000 Euro oder 60. Das ist, ich finde das nicht so schlecht. Dann weißt du als Kunde, okay, guck mal, das kostet mich ungefähr 100.000 Euro, dieses kleine Projekt oder 200.000. Und dann ist das aber auch relativ klar gedeckelt, da ist ein Cap drauf. Und wie der das hinkriegt, kann mir eigentlich egal sein. Ich will nur, dass die Wurst schmeckt und ich will nicht wissen, wie sie gemacht wird. Also beispielsweise gibt jetzt Bain an, dass die AI und technologiegestützte Arbeit, dass das ungefähr 30% des Umsatzes ausmacht. Die haben das Ziel, das natürlich auf 50% zu steigern und immer weiter zu gehen. Aber dann kann es nicht mehr sein, dass es theoretisch nur noch über die Stundensätze geht. Oder die müssten absurd werden. Mhm. Dann hättest du so 2-3 AI-Gurus, die ein Projekt um die Ecke schieben, das dann nur noch eine Woche dauert, was vorher ein halbes Jahr gedauert hat. Und die kosten dann 40.000 Euro die Stunde.
Ja,
toll, das ist doch absurd.
Ja, das ist sehr absurd, ja. Ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen über die Regeln sprechen, die wir uns selber geben würden, wenn wir diese Kosten eben versuchen zu messen. So, ich glaube, wir müssen irgendwie die Kosten pro Bericht oder Deliverable eben messen, bevor wir sie überhaupt skalieren können. Ja, also wenn wir überhaupt nicht wissen und das noch nie gemessen haben, was überhaupt so ein Bericht in Token kostet, ja, kannst du das überhaupt nicht seriös anbieten. Zweitens, und es ist egal, ob wir jetzt über ein Modell an sich sprechen oder über agentische technische Lösung, dass die Modelle definitiv nach Aufgabe so und nicht nach Gewohnheit ausgewählt werden sollten. Die meisten Aufgaben, gerade in unserem Berateralltag, brauchen kein Premium-Modell. Sie brauchen halt ein solides Standardmodell mit gutem Kontext oder ein Feintuned Agent.
Das ist traurig.
Ganz je nach Lösung.
Das ist traurig. Du brauchst gar kein Premium, das kann nicht jeder.
In deinem Bereich, Patrick.
In deinem Bereich kann ein Affe machen.
Governance und Compliance kann auch ein Standardmodell.
Du könntest ja zum Beispiel sagen, mal nicht von Deliverable Pricing, sondern man könnte auch sagen, wir verkaufen immer noch Expertise und wir sagen, ja, ein Token, den ich aber verbrauche, der ist besser von mir verbraucht als von deinen Mitarbeitern, weißt du? Mhm. Weil ich besser prompten kann, weil ich besser mit dem Output umgehen kann, weil ich es besser verpacken kann und am Ende aufbereite für euch. Das heißt, ich verkaufe die Tokenkosten fürs Doppelte an dich weiter. Dass man es darüber sieht.
Ja.
Natürlich könntest du jetzt auch einen von deinen Mitarbeitern oder drei von deinen Mitarbeitern hinsetzen, die versuchen mit AI das zu lösen. Aber ihr habt weder die Modelle, noch habt ihr das Wissen, wie man damit umgeht, noch habt ihr das vernünftig orchestriert. Und ihr könnt auch die Outputs nicht so zusammenbringen, dass es Sinn ergibt. Könnte man auch ein Pricing denken.
Genau, natürlich. Ich würde hier weggehen von diesem Prompting-Modell, was du gerade gesagt hast, sondern eher über agentische Lösungen eben sprechen. Ja, also das ist, glaube ich, der einzig wirklich nachhaltige oder die einzig nachhaltige Möglichkeit, diese Kosten eben im Griff zu bekommen, transparent zu schaffen und auch wirklich die Outputs zu standardisieren und zu optimieren. So, denn wenn jeder Berater oder jeder User individuell und verschiedene Prompts für vielleicht das gleiche Modell irgendwie in seiner Umgebung benutzt, ist der Output trotzdem nicht standardisiert. Deswegen müsste die, und das ist die einzig logische Konsequenz daraus, dass die Lösung eben agentische sein müssen. So, die von dem Berater gesteuert werden. So, und die kannst du dann eben auch wirklich messen, die kannst du feintunen, du kannst die evaluieren und eben wirklich verbessern. Und ja, die Transparenz ist da, du kannst es messen und projektbezogen eben anwenden. Und meiner Meinung nach ist das die einzig logische Möglichkeit, da Kostentransparenz zu schaffen. Zwei-Punkte-Lösungsansatz ist hier im Grunde der beste. So, weil du musst dich ein bisschen von der Idee verabschieden, dass wir alle in Zukunft irgendwie weiterhin das Chatfenster von so einem LLM nutzen werden. Ich glaube, die Idee ist eher, dass du zum Ersten, also der erste Punkt ist, dass du das Bewusstsein schaffst, dass die Mitarbeiter einfach sehen, dass der Output oder die Qualität des generierten Outputs die gleiche ist. So, die Qualität ist die gleiche. So, und der zweite Schritt ist dann eben diese Lösung oder diese Arbeitsschritte eben zu automatisieren, / zu agentifieren. So, du musst halt agentische Lösungen bauen zu diesen Aufgaben. So, und diesen Agenten müssen dann eben das Modell zugewiesen werden, das eben den effizientesten und kostenneutralsten Output liefert. So. Und dann nimmst du sozusagen von dem User du nimmst ihm die Verantwortung ab, ja, du musst nicht mehr sagen, alles klar, warte mal eben, ich muss jetzt ein Deliverable schreiben, ich muss jetzt ein Research erstellen, ich muss irgendwas machen, welches Modell nehme ich denn jetzt am besten? So, wie finde ich das denn raus? Stelle ich es auf Automatic Mode, schaue ich, haben wir irgendwie eine Excel-Liste, wo die ganzen Sachen drinstehen, die Use Cases und das Modell, das ich verwenden sollte? Nein. Es sollte ein Agent gebaut werden, ja, ein Skill gebaut werden, der eben schon das Modell zugewiesen bekommen hat. Das heißt, wir müssen den Usern, und das hängt halt auch mit der AI-Transformation oder AI-Adoption zusammen, diese Verantwortung abnehmen. Ja? Und nur so kriegst du diese Kosten auch in den Griff.
Ich glaube das auch. Ich glaube, dem Ganzen, um noch mehr Kosten zu sparen, vielleicht wenn man schon sagt, wir machen jetzt so große Agentenlösungen oder agentische Systeme, ist, dass man immer wieder überlegt, brauche ich überhaupt AI für das und das? Genau. Und in vielen Fällen wird man rausfinden, nein, eigentlich brauche ich hier nur einen Automaten, einen Chatbot. Automaten.
Genau.
Weil ich jetzt hier, was möchten Sie gerne bestellen? McDonald's Chatbot. Ja, muss der ein Gen-AI-Model im Hintergrund laufen haben? Ein LLM? Nein. Es gibt eine bestimmte Liste von Produkten, die du da auswählen kannst.
Ja.
Dann klick dich halt durch das Menü. Oder ist doch Quatsch.
Ja.
Ja, und das ist das, was viele Leute haben. So reflexartig schreien sie irgendwie dann nach AI bei Sachen, wo ich mir denke, das hat es nicht gebraucht, das braucht es auch nicht.
Ja.
Es wird nicht besser dadurch, dass du jetzt AI hast, es wird nur teurer.
Genau, es wird nur teurer, es sei denn, du automatisierst und standardisierst diese ganzen Aufgabenebenen. Ich glaube, Patrick, das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn um so langsam mit dieser Folge abzuschließen, dass wir noch mal kurz Revue passieren lassen, was uns aus dieser Folge bleibt. Also Bezug nehmend gerade auf den letzten Punkt, ja. Also erstens für uns sind, oder wir haben festgestellt, dass eben Tokenkosten bei Weitem keine Randnotiz mehr sind, ja, sondern eben wirklich eine feste Größe, die man wirklich verstehen und steuern muss. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben gerade über die Ansätze gesprochen. Automatisieren, agentische Lösungen bauen oder doch irgendwie mehr das Bewusstsein schaffen für den User. So, der zweite Punkt ist definitiv, was aus dieser Folge bleibt, ist so die, wenn wir es so nennen wollen, dass die großzügige Phase, ja, zu Ende geht. Und das war eben auch wirklich absehbar. Und drittens, genau in dieser Unsicherheit oder von diesem Shift eben der Phasen entsteht wirklich ein Beratungsbedarf, und zwar von der Art oder von der Sorte, die wir wirklich gut können.
Ja, und vielleicht viertens, und das ist auch eigentlich ziemlich wichtig, man sollte anschauen, wo man Abhängigkeiten aufbaut. Und das geht jetzt nicht nur auf Kostenseite, sondern vielleicht auch nochmal, um bei dem Fable 5 Beispiel zu bleiben. Was ist denn, wenn jetzt theoretisch du deine Agenten auf ein bestimmtes Modell ausrichtest und die können das dann, und dann entscheidet sich irgendein Amerikaner zu sagen, nö, das darfst du nicht mehr. In Europa darf das nicht genutzt werden.
Genau.
Oh, jetzt geht jetzt nicht mehr, was wir uns da überlegt haben. Ist schon doof, deswegen sollte man sich vielleicht ein bisschen angucken, wie abhängig mache ich mich von den aktuellen Modellen und wie viel kann ich vielleicht auch on-premise laufen lassen, wenn es wirklich, wirklich vital ist. Ne? Also es ist vielleicht auch eine Überlegung zu sagen, diese Sachen sollten einfach über unsere GPUs laufen, die wir hier haben.
Ja, und als kleinen Teaser, in der nächsten Folge, das ist schon Folge 6, wird es interessant, ja. Wir schauen auf das Thema Superintelligenz und besonders auf die Frage, was passiert, wenn diese LLM-Modelle oder die Modelle an sich fähiger werden als wir. Als wir Menschen. So, und auf einige sehr konkrete Vorfälle schauen wir aus der AI-Sicherheitsforschung, die das Thema wirklich greifbarer machen als jede Science-Fiction.
Das klingt spannend. Bis dahin bleibt neugierig und kritisch und schaut euch mal eure AI-Rechnung an, sofern ihr das denn könnt. Nicht die vom letzten Monat, sondern die von diesem.
Alles klar, danke.
Bis dann, ciao.
Danke, Patrick, ciao.